Herzlich willkommen zur Bible Study. Heute geht es um die große Frage, wie kann ein Mensch vor Gott rein sein? Übrigens rein, hä? Da kommen wir zu. Es gibt sozusagen die religiöse Unterscheidung rein und unrein. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was Jesus dazu sagt. Vor allem, was sagt er dazu in Auseinandersetzung mit den Menschen seiner Zeit? Und was bedeutet das für uns heute? Also, los geht's. Wir sind inzwischen im Kapitel 7 vom Markus-Evangelium angekommen und es taucht eine Gruppe wieder auf, die wir länger nicht gesehen haben, nämlich die Pharisäer. So knapp seit Kapitel 3 waren die nicht mehr so richtig in Erscheinung getreten, aber sie sind wieder da und es gibt gleich einen ordentlichen Clash mit Jesus und seinen Jüngern. Und das schauen wir uns jetzt doch gemeinsam mal in unserem Text an. Heute ist ein langer Text. Das, was wir hier haben, ist, wenn ich das richtig sehe, das längste Lehrstück, was das Markus-Evangelium hat, abgesehen von den Gleichnissen sozusagen in Kapitel 4, also der Seemann und die ganzen Geschichten, die wir schon gemacht haben, und einem Stück, was später in Kapitel 13 kommt, über die Endzeit. Ansonsten ist das hier das längste Stück, was im Markus-Evangelium so zusammenhängt da ist. Und wir starten einfach mal durch. Eines Tages kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Pharisäer, hatte ich schon gesagt, haben wir länger nicht mehr gesehen. Nun sind sie wieder da. Schriftgelehrten bringen sie gleich mit. Na, die Pharisäer, das weißt du vielleicht, sie haben eine religiöse Partei der damaligen Zeit. Pharisäer, Sadduzäer und so weiter. Und die Schriftgelehrten, der Name sagt es, das sind die, die kennen sich, sollte man im Normalfall meinen, ziemlich gut mit der Heiligen Schrift, mit dem Alten Testament und der Schriftauslegung rundherum aus. So, seit Markus 3 nicht mehr da gewesen, nur sind sie da und du ahnst es vielleicht und du weißt es. Meistens, wenn die auftreten, gibt es einen Streit über eine religiöse Frage und heute ist es auch so. Denn was ist los? Sie kommen aus Jerusalem zu Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger den jüdischen Brauch, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, nicht befolgten. Ich finde es schön, wie Markus hier sagt, naja, sie sahen. Also was sehen sie denn? Sie kontrollieren, sagen wir mal. Also sie kommen aus Jerusalem zu Jesus. Also die treffen sich nicht zufällig auf dem Marktplatz gerade, sondern die kommen aus Jerusalem zu Jesus, sind vielleicht losgezogen, haben sich gesagt, vielleicht sollten wir doch nochmal im Blick haben, was Jesus macht. Wo ist der eigentlich? Ja, ich habe gehört, der ist in der Ecke. Lass mal hingehen und gucken. Und dann sehen sie zufällig, also sie kontrollieren, was macht er denn da? Was ist denn da los? Und was sehen sie? Die Jünger, einige seiner Jünger, folgen nicht dem jüdischen Brauch, sich die Hände zu waschen. Kannst sagen, Hände waschen, das machen wir heute doch auch. Das gehört sich doch. Man wäscht doch seine Hände, bevor man isst, ja? Wenn Titus und ich vom Spielplatz kommen, das ist das Erste, was wir machen, Hände waschen. Und das stimmt, das ist prinzipiell hygienisch eine gute Sache. Was im Judentum mit dazu kommt, ist, dass es eine rituelle Waschung ist. Das Judentum kennt, wie zum Beispiel auch der Islam, bestimmte rituelle Waschungen. Das heißt, zu bestimmten Punkten des Tagesablaufs oder des Jahresablaufs oder des Essens oder vor bestimmten Dingen gibt es bestimmte Formen von Waschung. Die Hände, die Füße, das Gesicht und. Und es gehört sich dazu, da lesen wir gleich noch ein bisschen mehr zu, dass man sich vor dem Essen die Hände wäscht. Und eben nicht einfach nur, weil man war draußen, die sind dreckig, sondern das hat einen rituellen Charakter. Und weil Markus ahnt, dass du das nicht weißt, erklärt das nämlich direkt hier. Das finde ich ganz, kann man hier sehr, sehr deutlich sehen. Ab Vers 3 bis ein Stück weiter runter, ich glaube 3 und 4, also hier müsste das aufhören, gibt es so einen Einschub, den Markus macht, um den Leuten, die das lesen, zu erklären, was da gerade passiert. Also wir hören jetzt eigentlich die Stimme von Markus gerade, der sagt, die Juden, besonders die Pharisäer, essen nicht, bevor sie sich nicht Wasser über die Hände gegossen haben, wie ihre überlieferten Satzungen es vorschreiben. Auch essen sie nichts von dem, was sie auf dem Markt gekauft haben, bevor sie ihre Hände in Wasser getaucht haben. Und das ist nur eine von zahlreichen Satzungen, an denen sie festhalten, wie zum Beispiel an dem Brauch, Becher, Krüge und Kupferkessel auszuspülen. Und du siehst in Vers 5 dann, deshalb fragt nun, jetzt sind wir wieder im Text, ja? Jetzt sind wir wieder da, wo Jesus und die Pharisäer sich unterhalten. Die zwei Verse dazwischen, 3 und 4, da spricht Markus zu uns. Kommentar von Markus. An solchen Stellen, so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, das sind immer Hinweise darauf, was wissen wir denn über die Situation, wo dieser Text entstanden ist. Und Hier könnte man jetzt zum Beispiel sagen, ah, okay, Markus hält es anscheinend für nötig zu erklären, was hier gerade passiert. Das heißt, die Leute, von denen er ausgeht, die das lesen, die wissen nicht, was da los ist. Ja, es ist in der damaligen Zeit so, Markus setzt sich ja nicht an den Schreibtisch und sagt, ich schreibe das mal auf, weil alle Welt das lesen wird. Sondern die normale Situation ist, Markus setzt sich an seinen Schreibtisch und sagt, ich schreibe das auf, weil ich weiß, das ist meine Gemeinde, das ist die Gruppe, das ist der Missionar, dem ich es mitgebe, in die und die Ecke des Landes. Und die Leute werden das lesen. Und die gängige Theorie für Markus ist, dass der im Umfeld der römischen Gemeinde unterwegs war. Ja, also dass Markus Rom zuzuordnen ist und das Markus-Evangelium vor allem in dem römischen Bereich, also in dem Bereich, der jetzt nicht so eng verbunden ist mit dem klassischen Judentum. Das heißt, er erklärt hier in diesen beiden Versen, was passiert da eigentlich? Weil er davon ausgeht, ja, die Leute, die das nachher lesen, die wissen gar nicht, was hier passiert. Die denken, Hände waschen, ja, ist nett. Ja, Römer haben sich auch Hände gewaschen. So, aber aus anderen Gründen. So, wie ihre, und er sagt, naja, es gibt ja aber die überlieferten Satzungen, die sagen, ihr habt euch die Hände zu waschen. Und die überliefernde Satzung, die sagt in diesem Fall, dass man eine Handvoll Wasser nehmen soll. Eine Handvoll Wasser soll benutzt werden, um vorher die Hände zu waschen. Und der, von dem es kommt, das ist Rabbi Hillel. Vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. Ist so um 10 nach Christus verstorben, also hat so quasi eine Generation vor Jesus gelebt, wenn du so willst, ja? Eine Generation vor Jesus. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. So stellt man sich den guten Mann vor. Er ist natürlich ein Bild, ne, mit der Kopfbedeckung, mit dem Bart. So stellt man sich, wenn man, ne, in der Zeit, wo das Bild entstanden ist, so malt man einen Rabbi. So, natürlich wissen wir nicht, wie Rabbi Hillel aussieht. Aber von Rabbi Hillel kommt es, dass gesagt wird, du hast die Hände mit einer Hand voll Wasser zu waschen, bevor du etwas isst. So. Und wo kommt es her, diese Auslegung? Also, es ist im Judentum immer so, du hast was in der Bibel steht und die Speisedinge, wenn du das mal nachlesen willst, zum Beispiel, das ist vor allem 3. Mose. Kapitel 5, 3. Mose 15, da findest du was dazu und 4. Mose 19 auch nochmal. Da hast du Speisegebote. Und so ein Rabbi hat die Aufgabe, das ins echte Leben umzusetzen. Das heißt, er sagt, okay, was bedeutet das? Weil, ne, die Frage ist, ich will es nicht falsch machen. Das Alte Testament sagt mir, wasch die Hände, bevor du isst. Rabbi Hillel, was soll ich machen? Rabbi Hillel sagt, ja, Hände waschen gilt ab eine ganze Handvoll Wasser, dann sind die Hände gewaschen. Also nicht drei Tropfen, du musst sie auch nicht eine halbe Stunde drunter halten, eine Handvoll Wasser, dann passt es. So funktioniert Schriftauslegung im Judentum, ganz klassisch. Sozusagen immer diese Anwendung auf die Praxis. Da steht was, was soll ich tun? Und das erklärt Markus seinen Lesern und uns damit jetzt hier an diesem Punkt so ein bisschen. Gucken wir mal weiter in den Text wieder rein, also in das, was dann passiert. Deshalb fragten nun die Pharisäer, ne, also ne, wir sind wieder bei sozusagen Anschluss an Vers 2, die sehen, die Jünger waschen sich die Hände nicht. Deshalb fragten nun die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, warum befolgen denn die Jünger unsere überlieferten Vorschriften nicht? Denn sie essen mit ungewaschenen Händen. Und das ist spannend, befolgen, das weiß man nur, wenn man ein bisschen Griechisch und Hebräisch kann. Das Wort, was hinter befolgen steht, also ist jetzt hier natürlich auf Griechisch geschrieben, weil es das Neues Testament ist, aber das Wort, was eigentlich dahinter steht, befolgen, warum wandeln sie nicht in den überlieferten Vorschriften, steht da eigentlich. Und das Wort für wandeln im Hebräischen, jetzt werden wir sehr exklusiv hier, ist Halacha. Und die Halacha, vielleicht hast du das Wort schon mal gehört, das ist im Hebräischen quasi die Umsetzung. Also du hast die Gebote, aber die stehen da einfach nur erstmal. Aber du sollst in den Geboten leben, du sollst in den Geboten wandeln. Und das ist die Halacha. Du wandelst in dem, was Gott dir gegeben hat. Also, und ne, das fragen die Pharisäer und Schriftgelehrten hier eigentlich. Warum lebt ihr nicht in dem Gebot, das Gott uns gegeben hat? Es geht nicht nur darum, warum befolgt ihr nicht stumpfe Vorschrift, die wir haben. Da steht mehr hinter. Und Jesus erwiderte, ihr Heuchler. Wie schön, das ist der erste Satz, den Jesus sagt, das ist seine Antwort. Ihr Heuchler. Jesaja hat euch gemeint, als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Wie schön, das ist seine Antwort, ihr Heuchler. Was macht er? Die kommen mit drei Bibelstellen. Er kommt mit einer Bibelstelle. Jesaja hat ja gesagt, das ist Jesaja 29, 13, das Zitat, was er hier bringt. Diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Er sagt, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, die gerade kommen und meinen Jüngern sagen, ihr wascht euch nicht die Hände, bevor ihr esst, ihr seid damit gemeint. Jesaja meint euch. Ihr seid Leute, die Gott mit ihren Worten, aber nicht mit den Herzen ehren. Ja, also die dreschen hohle Phrasen, aber da ist nichts hinter. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Das war noch Teil des Zitates. Und bei Jesaja ist es so, das zeigt eigentlich die Verblendung des Volkes. Wenn man bei Jesaja reinschaut, dann bedeutet das nicht nur, ja, okay, du hast halt irgendwie zwei, drei Leute, die, ja, die haben es halt nicht verstanden, so, ne? Die haben irgendwie ihre eigenen Gesetze gemacht, befolgen aber nicht das, was Gott ihnen sagt. Bei Jesaja ist es so, dass in dem Text es dann so ist, dass das dazu führt, dass das ganze Volk eigentlich nicht mehr versteht, worum es geht. Ja, das ganze Volk ist verblendet. Das ganze Volk sieht nicht das, worauf es ankommt. Die Anbetung ist nutzlos, die Gebote Gottes sind durch eigene Lehren ersetzt. Warum? Weil es nur hohle Worte sind und nicht das Herz mit im Spiel ist. Und Jesus sagt, und genau das macht ihr, wenn ihr gerade zu mir und meinen Jüngern kommt und sagt, ihr macht das ja gar nicht richtig, ihr wascht euch nicht die Hände. Ihr befolgt nicht die Gebote, ihr wandelt nicht in dem, was Gott uns gesagt hat. Vers 8, ihr missachtet die Gebote Gottes und setzt an ihre Stelle eure eigenen Vorschriften. Das ist eine krasse Aussage, die Jesus macht, ja? Er sagt ja im Endeffekt, die Anbetung ist nutzlos, ihr ersetzt Gottes Gebote, ihr seid nicht mit dem Herzen dabei und ihr habt eigene Lehren. Also ihr macht eigentlich alles falsch, was es gibt. Von, wie verstehst du es, bis hin zu, was wird daraus? Was ist in deinem Herz, was ist in deiner Handlung? Ihr macht alles falsch, sagt Jesus. Alles falsch, also ihr betet Gott auf falscher Grundlage an quasi, weil ihr nicht Gott folgt, sondern weil ihr eigene Gebote macht. Anbetung auf falscher Grundlage. Kann man jetzt nur so halb lesen. Da steht Anbetung auf falscher Grundlage. Ja? Ihr macht alles falsch, sagt er. Alles falsch, was ihr macht. Das bringt gar nichts. Ihr seid die, von denen Jesaja gesprochen hat. Und er fuhr fort, also Jesus, geschickt setzt ihr Gottes Gebote außer Kraft, um an euren eigenen Vorschriften festzuhalten. Es ist erstmal eine starke, man kann sagen, okay, Jesus, ja, bleib mal locker. Ja, also Hillel hatte die Frage, was bedeutet Händewaschen? Er hat gesagt, naja, mach eine ganze Handvoll Wasser, dann ist gut. Also man könnte ja auch sagen, Jesus, du reagierst ein bisschen über. Und Jesus zeigt uns gleich, dass das nicht so ist, sondern dass das natürlich ein System ist, was da jetzt hintersteht. Ja? Das, was bei den Pharisäern und Schriftgelehrten in der Bibel immer wieder durchkommt, ist, es geht jetzt nicht darum, wie viel Wasser, sondern die haben am Ende des Tages für alles eine Regel. Die haben für alles eine Regel, die das Leben der Menschen sortiert, ordnet, aber am Ende einschränkt, sagt Jesus, und nicht zu der Freiheit führt, die Gott ihnen geben möchte. Ja, er fuhr fort, geschickt setzt ihr Gottes Gebote außer Kraft, um eure eigenen Vorschriften, um an denen festzuhalten. Das ist das, was gegenübersteht. Er sagt, wir haben Gottes Gebote, die sind da, aber was ihr viel lieber bei den Menschen sehen wollt, das sind eure eigenen Gebote. Das steht gegenüber, steht sich entgegen. Jetzt bringt ein Beispiel, Vers 10. Mose gab euch das Gebot von Gott. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist 10 Gebote, das ist Exodus, also 2. Mose, Kapitel 20, Mose, Vers 12. Ja, das Volk ist durch die Wüste, kommt an den Berg Sinai, bekommt die 10 Gebote. Eins der 10 Gebote ist Ehre Vater und Mutter. Und er sagt, und wir haben von Gott auch gehört, wer Vater und Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Das ist auch 2. Mose, ein Kapitel später, 21, 17. Das haben wir gehört. Also das ist quasi Gottes Gebot. Ne? Das ist die große Beispielstunde. Er sagt, Gottes Gebot haben wir gekriegt. Kennt ihr? Müssen Sie sich auch nicht verstellen, dass Jesus weiß, dass die das wissen. Ihr dagegen behauptet, jetzt kommen die eigenen Vorschriften. Ihr dagegen behauptet, es sei durchaus richtig, ja, es ist im Rahmen der Möglichkeiten, wenn jemand zu seinen Eltern sagt, es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Ich habe gelobt, Gott alles zu geben, was ich euch hätte geben können. Und da ist jetzt sozusagen eine juristische Sache hinter, die man ein bisschen verstehen muss, was hier gerade passiert. Man kann im Recht des damaligen Israels ein Gelöbnis ablegen. Und Gelöbnisse sind, das ist nicht irgendwas. Das ist nicht, ah, ich hatte es halt gesagt, ich habe es nicht gemacht. Ja? Nee. Wenn du ein Gelübde ablegst, das bedeutet was. Und er sagt, naja, es gibt die Situation, wo Leute sagen, ich gebe alles, was ich habe, Gott. Das ist ja erstmal was Gutes, sollte man meinen. Ja? Alles, was ich habe, Gott zu geben, ist ja gut. Hören wir wahrscheinlich auch in den Kirchen immer mal wieder. Ne? Dass du sagst, alles, was du hast, stell das Gott zur Verfügung. So, und es gibt Leute, die sagen das. Und die sind damit zu den Rabbinern gekommen. Haben gesagt, ist es okay? Ja, ist gut, sagen die wahrscheinlich. So, Problem, oder zu den Pharisäern meine ich. Problem ist, dass es im Judentum auch dieses sehr, sehr hohe Ideal gibt, die Eltern zu ehren und juristisch gesehen sich um die Eltern zu kümmern. Ja, das heißt, wenn die Eltern in Not geraten, ist es Aufgabe der Kinder, sich um die zu kümmern. Und was hier hintersteht, ist eine Situation, wo jemand seine Eltern nicht mehr unterstützt, weil er sagt, ja, ich kann euch ja nichts geben. Das gehört Gott. Und ich habe mit den Pharisäern gesprochen, die sagen, ist voll okay. Die sagen, ist voll okay, dass du jetzt deine Eltern hängen lässt, dass die jetzt verhungern, weil du es ja gelobt hast, Gott zu geben. Und ihr sagt, das geht nicht. Ihr könnt nicht eure eigenen Regeln. Jesus sagt, ihr stellt eigene Regeln. Ihr stellt so. Ihr stellt eigene Regeln über Nächstenliebe. Die Bibel sagt euch, kümmert euch um eure Eltern, ehrt eure Eltern, sorgt für sie. Und was damals viel passiert ist, ist, dass Leute gesagt haben, ah, ich verspreche alles Gott, in Klammern, wahrscheinlich sterben meine Eltern vor mir, das heißt, ich behalte den ganzen Kram und muss mich nicht um sie jetzt kümmern. Und kann leider, ah, blöd, Mama, Papa, ich kann euch nicht helfen, weil ich habe versprochen, alles Gott zu geben. Und ich habe mit den Pharisäern gesprochen, die sagen, das ist voll okay. Tut mir leid, sorry. So. Und Jesus sagt, das geht nicht. Ja? Auf diese Weise, Vers 13, brecht ihr das Gebot Gottes, um eure eigenen Vorschriften zu halten. Ja? Also die, und der Vorwurf ist ja nicht irgendwie so irgendwas, sondern Jesus sagt, eure eigenen Traditionen sind euch wichtiger als die 10 Gebote. Es geht ja nicht um irgendein obskures Gesetz ganz weit hinten auf den letzten 3 Seiten vom Alten Testament, was noch nie jemand gelesen hat, sondern es geht um die 10 Gebote. Ja? Ihr stellt eure eigenen Vorschriften über die 10 Gebote. Eigene Vorschriften über 10 Gebote. So, hier, das sind die eigenen Vorschriften. So, Jesus sagt, 10 Gebote sind deutlich. Eigene Vorschriften sagen das. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Der Wahnsinn hat bei euch Methode, sagt Jesus. Ausrufezeichen. Ein Beispiel von vielen. Das macht ihr. Ihr bastelt euch etwas zurecht aus dem, wo Gott eigentlich klar ist. Ja. Gott hat gesagt, kümmert euch um die Eltern, sorgt für die Eltern, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und das bedeutet, sich um die zu kümmern, wenn die in Not sind. Tu das. Und ihr dreht daraus was anderes. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. 14. Dann rief Jesus die Menge zu sich. Ja, bisher war das eher so ein Einzelgespräch. Jetzt ruft er die anderen Leute mit dazu. Ne, musst du dir merken, viele von diesen Streitgesprächen, die finden in der Öffentlichkeit statt. Die treffen sich nicht in einem Hinterzimmer oder sitzen bei einem Café irgendwo zusammen, sondern die stehen auf einem Marktplatz oder am Wegesrand oder. Aber da sind immer noch mehr Leute und Jesus ruft die Leute ran. Ruft die ran und sagt, hört alle genau zu. Ja? Hört alle genau zu und versucht es zu verstehen. Der Mensch wird nicht durch das unrein, was er isst, er wird unrein durch das, was er sagt und tut. Und was hier passiert, das nennt man im Normalfall eine Lehrentscheidung des Messias. Du musst dir das so vorstellen, wenn jetzt die Pharisäer kommen und sagen, na so und so ist dieses Gesetz oder jenes Gesetz auszulegen, dann klingt das ja erstmal wie, die wissen, wie es funktioniert. Und das behaupten die auch. Aber du wirst genauso einen anderen Schriftgelehrten haben, der sagt, ja, 2 Hände Wasser sind aber vielleicht doch nicht so verkehrt, um auf Nummer sicher zu gehen. Oder, ja, eine Hand Wasser ist gut, aber wenn du gerade von Feldarbeit kommst, dann mach lieber 3 Hände Wasser, weil das ist ja dann schon sehr dreckig. Ja? Also es wird in diesem Rahmen wird dann immer noch hin und her gespielt. Und da lebt das Judentum von dieser lebendigen Schriftauslegung. Und was Jesus hier tut, er sagt sozusagen, jetzt hört mal auf mit eurem Hin- und Hergebiege. Ich sage euch jetzt als Messias, als Gott selbst, ja, als der, der versprochen ist aus dem Alten Testament, auf den das ganze Alte Testament hinweist, der jetzt gekommen ist, der das Evangelium bringt. Ich sage euch jetzt, wie es gemeint ist. Das ist diese Lehrentscheidung des Messias. Der Mensch wird nicht durch das unrein, was er isst, er wird unrein durch das, was er sagt und tut. Ja, also das Händewaschen ist nicht das Problem, sagt Jesus, weil das ist bei einer rituellen Waschung ja das, was dahinter steht. Ich wasche mir die Hände, damit ich nicht unrein werde. Ja, rein und unrein, große Kategorie, kommen wir nachher noch zu. Mit anderen Worten, die äußere Erfüllung genügt nicht. Ja, Händewaschen reicht nicht, sondern es kommt auf das Herz an. Das ist das, worum es geht, sagt Jesus. Es geht um dein Herz. Ja, nicht das, was du isst, macht dich unrein, sondern das, was aus dir rauskommt, was du sagst, was du tust. Das ist im Zweifel das Problem. Jetzt haben wir einen Cut, Vers 17. Als Jesus sich von der Menge zurückzog und in ein Haus ging, ja, ist ja auch ein Ortswechsel, jetzt sind wir nicht mehr in der Öffentlichkeit, jetzt sind wir nicht mehr auf dem Marktplatz. Da fragten ihn seine Jünger, was er denn mit dieser Aussage gemeint habe. Das erkennst du vielleicht wieder, das ist so ein bisschen ähnlich wie aus dem Gleichniskapitel. Jesus erzählt ein Gleichnis und danach kommen die Jünger und sagen, oh du, das, kannst du uns das nochmal erklären? Ja, wir wollen auf Nummer sicher gehen, wir haben es nicht so ganz verstanden. Okay, sagt Jesus, Vers 18. Versteht ihr es denn auch nicht? Begreift ihr nicht, dass nichts, was der Mensch isst, ihn verunreinigen. Er sagt, das ist unmöglich. Du kannst nicht unrein durch etwas werden, was du isst. Und das ist für jüdische Ohren, damals wie heute, ist das eine Nummer. Ja? Weil du hast ganz, ganz viele Speisegebote, die dir sagen, diese Tiere essen wir, die Tiere essen wir nicht. So bereiten wir Tiere zu, so nicht. Beispiel Blut. Ja? Das Blut muss raus sein aus dem Tier. Im Judentum wird kein Blut gegessen. Du darfst Fleisch und Milch nicht vermischen. Es gibt ganz viele, isst kein Schwein. Ja? Es gibt ganz viele Essensregeln, Speisegebote. Und Jesus sagt, begreift ihr nicht, das macht nicht unrein, weil das ist die Angst, die dahinter steht. Ja? Im Judentum ist es so, wir essen das nicht, weil wir werden unrein. Und Jesus sagt, begreift ihr nicht, dass das, was du isst, macht dich nicht unrein. Ja? Und ich finde dieses Bild schön, was jetzt in Vers 19 kommt. Die Nahrung kommt nicht mit dem Herz in Berührung, sondern geht durch den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Das ist der Weg. Jesus sagt, ey, schau dir Anatomie an. Das Herz ist der Sitz, worum es geht. Da, Bacon berührt dein Herz nicht. Also für manche Menschen schon. Ja, also wenn Jesus bei den Speisegeboten sagt, das, was in dich reingeht, das, was du isst, die Nahrung, die berührt dein Herz nicht. Dann sagt er, ja, Bacon berührt dein Herz nicht. Und ich weiß, für manche Menschen ist es so, Bacon berührt unser Herz. Aber Jesus sagt, ja, aber das hat nichts mit Reinheit und Unreinheit zu tun. Das, was aus dir rauskommt, was du tust, was du sagst, das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Es geht durch den Magen und wird ausgeschieden. Nicht mit dem Herz in Berührung. Starkes Bild, oder? Richtig starkes Bild. Und jetzt kommt's. Damit erklärte Jesus alle Speisen für erlaubt. Und das werden viele Leute aus dem Chat, aus meinen Videos hier jetzt, vielleicht jetzt endlich mal verstehen. Ich weiß nicht, wie oft ich die Frage gestellt bekomme, dürfen wir Schweinefleisch essen? Weil die irgendwo im Alten Testament gelesen haben, wir essen ja kein Schweinefleisch. Offensichtlich ja. Offensichtlich ja. Ich möchte dir als weiteren Punkt, der dir dabei helfen mag, einige Bibelstellen mitgeben. Wenn du sagst, ja, aber ich bin mir nicht so sicher, oh, vielleicht esse ich doch lieber kein Schwein, wer weiß, vielleicht finde ich das am Ende doof. Das Problem ist, du rutschst damit in eine Werkgerechtigkeit. Ja, du sagst, ich tue lieber etwas, damit Gott mich mag. Und du erkennst damit nicht, dass unsere Taten nicht dazu führen, dass wir gut vor Gott stehen. Das macht allein unser Herz, das macht allein unser Glaube, sagt Jesus. Deshalb hier für dich einmal die Bibelstellen, die sagen, dass die Speisegebote aus dem Alten Testament für dich als Christ oder Christin nicht mehr gelten. Du kannst es lesen, ganz bekannt, Apostelgeschichte 10. Du kannst lesen in Apostelgeschichte 11, in Apostelgeschichte 15. Du kannst lesen in Römer 14. Du kannst es lesen in 1. Korinther 6. Du kannst lesen in 1. Korinther 10, in Kolosser 2, in 1. Timotheus 4, in Titus 1. All diese Bibelstellen und noch 10 andere, die ich nicht aufgeschrieben habe, sagen, Speisegebote haben im Bereich rein-unrein, mag Gott mich oder nicht, wie stehe ich vor Gott, keine Bewandtnis. Ja. Dein Speiseplan entscheidet nicht, ob du im Himmel landest. Ja, das macht allein dein Glaube. Alle Speisen sind erlaubt, sagt Jesus. Max, fragst du, hä, aber ja, warum denn dann überhaupt? Ist das Alte Testament falsch oder was sagst du uns, Gunnar? Nee, aber das Alte Testament im Bereich der Speisevorschriften hatte einen bestimmten Zeitraum der Gültigkeit. Diese Vorschriften die waren quasi eine Erziehung zum neuen Bund. Stell dir das so vor: Das Alte Testament hat verschiedene Arten von Gesetzen. Du hast einmal die rituellen Gesetze, Tempelgebote etc. Du hast die Gesetze für das Zwischenmenschliche und für die Beziehung zu Gott. Und du hast die Gesetze, die einfach das Land, also politische Gesetze sozusagen, betreffen. Und die haben eine unterschiedliche Gültigkeit heutzutage für Christen. Rituelle Gesetze, Opfervorschriften, haben für uns keine Gültigkeit. Wir haben keinen Tempel, in dem wir Tieropfer bringen können. Gesetze, die das Land Israel betreffen, auch nicht. Wir wohnen da nicht. Ja? Ethische Gesetze gelten. Beispiel der Speisevorschriften ist, die haben als Kategorie gedient, die haben die Menschen darauf hin erzogen, dass sie rein und unrein unterscheiden können. Es gibt etwas, was Gutes, es gibt etwas, was Schlechtes. Ähnlich die Opfervorschriften. Die haben den Menschen beigebracht, aha, ein Opfer, das zu Gott kommt, tut etwas. Warum? Diese ganzen Dinge auf Jesus hin zeigen den Leuten, ah, okay, das tut Jesus gerade. Er nimmt meine Unreinheit mit seiner Reinheit und stellt mich gut vor Gott. Ah, okay, das tut Jesus gerade. Das Opfer, so wie ich das kenne aus dem Tempel, das hat er gerade ein für alle Mal für mich getan. Das sind Erklärungshilfen aus unserem Blickwinkel heute. Das ist das, was da passiert. Und in diesem Fall im Bereich rein, unrein. Ähnlich kannst du das mit den Opfervorschriften durchdeklinieren. Ja, du darfst heute Schweinefleisch essen, du musst heute keine Taube opfern oder ein Schaf oder ein Lamm, wenn du etwas falsch gemacht hast. All das hat Jesus für dich getan. Es wiederholt er nochmal und er fuhr fort: Es sind die Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken. Wie? Und jetzt kommt eine lange Auflistung: Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. Wenn du mitgezählt hast, siehst du, dass das 12 Dinge sind, die Jesus aufzählt. All diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Jesus sagt, dass diese Dinge, die du tust, ja, Stolz, Mord, Unvernunft, Neid, die entstehen nicht daraus, dass du Schweinefleisch gegessen hast oder dass du deine Hände nicht gewaschen hast, sondern das kommt aus dir, aus deinem Herz. Und das ist das, was dich unrein macht. Das ist das Schlechte, das ist das Negative. Das Problem ist nicht, dass du nicht Hände gewaschen hast vorm Essen. Das Problem ist nicht, dass du Schweinefleisch gegessen hast. Das Problem ist, dass Habgier aus deinem Herzen kommt. Darüber sollten wir reden, sagt Jesus. Das ist das Problem, ja? Pharisäer, Schriftgelehrter, wenn du jetzt kommst und mir erzählen willst, oh, du hast aber deine Hände nicht gewaschen, das ist ein Problem, sagt Jesus, ja, aber das eigentliche Problem, was wir haben, ist, dass Menschen habgierig sind. Das eigentliche Problem, was wir haben, ist, dass Menschen Ehebruch begehen. Das eigentliche Problem, was wir haben, ist, dass Menschen klauen, dass Menschen stolz und unvernünftig sind. Das ist doch das Problem, was wir haben, sagt Jesus. Und das kommt von innen. Das kommt nicht aus dem Essen. Mann, Mann, Mann. Und du kannst die tatsächlich, ich habe mal ein bisschen angefangen, du kannst diese Dinge zuordnen. Du hast wieder Sachen aus dem Alten Testament, ja, die Unzucht. Das ist das sechste Gebot. Alles, was die sozusagen die Dinge außerhalb der Ehe betreffen. Du hast den Diebstahl, das ist das siebte Gebot. Du hast Mord, das ist das fünfte Gebot. All diese Dinge, die zählt er hier auf. Ehebruch ist auch wieder sechstes Gebot. Habgier kann, und Habgier, das ist ganz spannend, weil bestimmte Dinge, die wir sonst hier hatten, Mord. Ja, Mord zur damaligen Zeit war auch gegen das Gesetz. Also nicht nur gegen die 10 Gebote. Es war auch einfach, stand eine Strafe drauf. Habgier ist so eine Grauzone. Habgier ist auch heutzutage, außer es führt zu einem Gesetzesbruch, ja nichts Illegales. Habgier ist legal. Ich kann eine Herzenseinstellung haben, die sagt, ich will immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer größer, immer weiter, immer reicher, immer mehr Macht. Habgier ist theoretisch erlaubt. Jesus sagt, ja, aber es ist schlecht, wenn es aus dem Herzen kommt. Bosheit. Bosheit ist immer das, wo ein Plan hintersteht, ja? Bosheit ist die böse Tat, die geplant war. Hinterlist, ähnlich, ne? Wenn man sich mit Lügen, mit etwas anderem sozusagen den Vorteil verschafft, sich etwas holt. Vergnügungssucht finde ich ganz spannend, dass das auch mit drin ist. Ich glaube, das ist etwas, was in unserer heutigen Gesellschaft nochmal einen ganz anderen Klang kriegt. Vergnügungssucht, dass das etwas, ein übles Ding ist, das aus dir herauskommt. Neid, Verleumdung, Stolz, Unvernunft. Das sind Dinge, die in dir entspringen und nach draußen kommen. Das sind nicht Dinge, die von außen kommen, in dich hineingehen, sagt Jesus. Und da liegt das eigene Problem. Und das wollen wir jetzt gemeinsam nochmal ein bisschen weiter entfalten. Also lass uns das mal nochmal genauer angucken. Ich habe drei Punkte mitgebracht, die uns helfen, das nochmal besser zu verstehen, das besser in unser Leben heute hineinzunehmen. Die Frage, die da drüber steht, wie kann ein Mensch vor Gott rein sein? Das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen, weil das die Frage ist, mit der Jesus sich hier beschäftigt, mit der Markus sich beschäftigt in seinem Evangelium. Und was wollen wir? Wir wollen Jesus besser kennenlernen, wir wollen uns selber besser kennenlernen. Also, wie kann ein Mensch vor Gott rein sein? Das ist die Frage. Und Reinheit ist damals wie heute ein Thema in allen Religionen. Bei uns nicht mehr so stark vertreten im Christentum, weil, wie wir heute gelesen haben, das Problem nicht die Waschung ist. In anderen Religionen ist es plastischer. Vielleicht hast du mal gesehen, wie Leute sich vor einem Synagogengottesdienst vorbereiten oder wenn sie in eine Moschee gehen. Da gibt es extra die Waschbecken, wo man sich in bestimmten Reihenfolgen, Hände, Gesicht, Füße, Nacken, wo das alles gewaschen wird, bevor man die Moschee oder die Synagoge betritt. Da ist es plastischer, dieses Rein-Unrein-Ding. Trotzdem, auch im Christentum ist Rein-Unrein jetzt nicht eine Kategorie, die weg wäre. Sie ist nur durch Jesus verändert. Was Jesus tut, er macht keine eigenen Regeln hier. Und das ist der erste große Punkt. Wir werden nicht rein durch eigene Erfindung. Also es funktioniert nicht so, dass wir uns irgendwas Eigenes ausdenken und das machen und dadurch sind wir dann rein. So funktioniert es nicht, sagt Jesus. Er macht auch hier keine eigenen Regeln, sondern, das haben wir gesehen, er geht auf das zurück, was wir im Alten Testament lesen können. Selbst bei seiner großen Liste mit den 12 negativen Dingen, die aus dem Herzen des Menschen entspringen, da zitiert er zu einem guten Teil die 10 Gebote. Und damit ist es auch eine Absage an andere Religionen. Und was hier jetzt hintersteht, ist die Entscheidung zwischen Religion und Christentum. Vielleicht kennst du die, vielleicht ist sie neu für dich, deshalb sage ich sie kurz. Es gibt so eine in den Grundzügen treffende, manchmal ein bisschen schwierige Unterscheidung, die sagt, das Christentum ist keine Religion. Was steht dahinter? Du denkst, hä? Also Christentum, Islam, Judentum ist alles Religion. Ja und nein. Das Christentum hat natürlich religiöse Momente, bestimmte Abläufe, Liturgien etc. Was aber hinter diesem Verständnis steht, ist, dass Religion das ist, wo du versuchst, mit Dingen bei Gott gut dazustehen. Ich benehme mich gut, Gott mag mich. Ich erfülle diese Regel, Gott mag mich. Ich bete Gott so an, Gott mag mich. Ergo, ich komme in den Himmel. Das Christentum sagt, kannst du gar nicht. Ja? Du kannst dich nicht so verhalten, dass Gott sagt, super, alles erfüllt. Denn wir haben dieses kleine Problem, das nennt sich Sünde. Und das ist ein großes Problem. Was brauchen wir? Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus, der kommt. Ich tue das, was ein richtiger Mensch vor Gott tun sollte. Ich lebe das Leben so, wie es sein sollte. Und du glaubst an mich, hältst dich an mir fest. Und dann kommst du in den Himmel. Das ist das, worum es geht. Und das ist die Unterscheidung, die häufig dahinter steht, wenn man sagt, das Christentum ist keine Religion, sondern das Christentum ist eine Offenbarung. Das Christentum ist das wahre Leben. Das Christentum ist das, worum es eigentlich geht. Und nicht ein menschlicher Versuch, gut vor Gott zu stehen. Und das ist auch das, was dahinter steht, wenn wir uns mit Rein und Unrein beschäftigen. Ja? Dann ist hier so ein Beispiel dafür diese plastische Gegenüberstellung. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die betrachten das Thema so und sagen, naja, was müssen wir tun, damit wir rein werden? Wir waschen unsere Hände und. Und Jesus sagt, ja, nee, das ist es nicht. Du wirst nicht durch das eigene, was du tust, rein vor Gott. Sondern, und dann zählt er ja auf, all diese Dinge entspringen in deinem Herzen. Es geht nicht darum, dass du aufpasst, was esse ich oder was trinke ich oder wie wasche ich meine Hände, sondern es geht darum, schau mal in dein Herz rein und was ist denn da los? Und wie kriegst du das gewaschen? Ja, wie kriegst du dein Herz gewaschen? Nur durch mich. Nur durch mich. Und das ist der zweite Punkt. Es geht nämlich nicht um eine äußere Reinigung hier am Ende des Tages, sondern es geht um den Gehorsam, den Jesus zeigen möchte. Und ich weiß, Gehorsam ist ein Wort, das ist nicht sexy. Ja? Gehorsam ist nicht sexy, wenn wir das hören. Aber es macht was mit uns, wenn wir gehorsam sein wollen. Das Äußere kann täuschen. Ja? Und da sind die Pharisäer groß drin, da ist viel Äußeres. Da ist viel, was von außen gut aussieht. Die Leute merken, ja, das sind die, die Ahnung haben. Das sind die Schriftgelehrten, das sind die, die kennen sich aus mit dem Gesetz. Wenn wir eine Frage haben, gehen wir zu denen, weil wir sehen ja, dass das bei denen funktioniert. Und das Problem ist, wir sehen immer nur bis vor den Kopf. Ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott schaut ins Herz hinein. Und Jesus sagt, das Äußere täuscht. Gott will nicht in erster Linie deinen äußeren Gehorsam, er will den Gehorsam des Herzens. Das Herz ist das, worum es geht. Das Herz ist das. Nur Worte reichen nicht, sagt Jesus ja. Er wirft ihn ja vor. Und wenn Jesaja sagt, das ist falsche Anbetung, die ihr macht, ja, ihr sprecht, aber ihr tut nicht, dann meint er ja genau das. Ihr habt tolle Worte, ja, oder ihr habt schöne Rituale. Oder man könnte heute sagen, ihr habt eine nette Liturgie, aber die Worte sind leer. Da steht nichts hinter. Da ist kein Jesus drin. Ja, da folgen keine Taten der Nächstenliebe draus. Das ist eine Hülle, aber da drin ist es hohl. Und Jesus sagt, und genau das ist das, was hier ist. Das Äußere kann täuschen. Das Innere ist das Entscheidende. Der Gehorsam des Herzens ist das Entscheidende. Der Gehorsam des Herzens ist das, worum es geht. Und das bedeutet nicht, dass jede Form von äußerem Geordnetsein, von Liturgie oder von Ritual per se falsch ist. Das Problem ist aber, wenn es da aufhört. Wenn dahinter nichts mehr kommt, wenn man eine gute Form hat, ja, wenn alle an ihrem Platz sitzen, wenn die Kerzen richtig brennen, wenn die Orgel richtig spielt und der Talar richtig sitzt, bedeutet das noch nicht, dass Gott dabei ist. Gott ist dabei, wenn das Herz dabei ist. Also, erstmal, eigene Erfindung, eigene Regeln helfen uns nicht. Zweitens, Gehorsam, innerer, echter Gehorsam ist besser als irgendeine äußerliche Reinigung, wenn ich mir die Frage stelle, wie werde ich rein? Und das Dritte, wir brauchen ein reines Herz. Denn das ist das Problem des Ganzen. Jesus sagt, das, worum es geht, das findet in deinem Herzen statt. Ja, das ist nicht dein Händewaschen, das ist dein Herz. Wir brauchen ein reines Herz. Und wie bekommen wir dieses reine Herz? Wo sollen wir das hernehmen, Jesus? Wie kriegen wir das? Und das ist das, was der neue Bund bringt. Bis zum Kreuz. Ja, das Alte Testament bis zum ersten Karfreitag ist vom Gesetz geprägt. Und das Gesetz hat gute Funktionen. Das Gesetz ordnet. Das Gesetz sorgt dafür, ne, damit wir jetzt alle wissen, wir morden nicht. Können wir da lesen. Das Gesetz hat die Funktion, den Menschen also sozusagen so Regeln zu zeigen, die ja nicht per se schlecht sind. Das Gesetz hat auch eine Funktion, den Menschen zu zeigen, wo sie falsch liegen. Ja? Wo sie besser werden können. Wo sie heiliger werden können. Und dann hörst du vielleicht manchmal so Sätze, ja, aber das Gesetz ist ja mit Jesus abgelöst. Der neue Bund hat ja keine Gesetzesvorschriften. Und das stimmt auch nicht. Es stimmt in der Gestalt, dass Gesetzesvorschriften uns nicht vor Gott gerecht machen. Und es stimmt auch wieder nicht, dass wir sozusagen jetzt einfach das Gegenteil von dem tun können, was im Alten Testament steht. Simples Beispiel. Im neuen Bund ist ein Mord auch nicht okay. Ja? Nur weil du Christ bist, darfst du nicht morden und du sagst, oh, Gesetz gilt ja für mich nicht, ich bin ja Christ. Ja? Gesetz ist ja Altes Testament, ich bin ja Neues Testament, ich bin ja Christ. Ja? Ich esse Schweinefleisch und bringe jemanden um. Da haben wir diese Kategorien. Ja? Du hast drei Arten von Gesetz. Du hast das ethische Gesetz, Mord, das gilt weiterhin, wir morden nicht, bitte nicht. Ja? Zweite Art, das rituelle Gesetz, Speisegebote, die gelten für uns nicht. Opfergebote? Wir haben keinen Tempel, in dem wir ein Schweinchen, nee, ein Schwein ja nicht, oh bitte nicht. Wir haben keinen Tempel, in dem wir ein Rind oder ein Schaf opfern können. Und das Dritte, die politischen Gesetze des Königreichs Israel, haben wir auch nicht. Sind wir keine Bürger von. So. Das heißt, manche Gesetze, und das macht es so ein bisschen tricky, dieses pauschal zu sagen, das Gesetz gilt ja nicht mehr. Ja, das Gesetz gilt nicht mehr. Und trotzdem hat das Gesetz eine Funktion. Das Gesetz hat die Funktion, dir zu zeigen, was falsch ist. Und das Gesetz hat die Funktion, dir zu zeigen, wie du heiliger werden kannst. Und auch das, ja, auch das soll wieder keine Werkgerechtigkeit sein, sondern gerecht, rein wirst du vor Gott durch Jesus. Das neue Herz bekommst du durch den Sühnetod von Jesus selbst, indem du an ihn glaubst, ihm nachfolgst, da dein Gehorsam reinpackst. Das ist das Entscheidende. So, aber was entspringt denn daraus, ja? Glaube ohne Werke ist tot, lesen wir auch in der Bibel. Was entspringt denn daraus? Im Idealfall, und hoffentlich ist es bei dir so, entspringt aus dem Glauben natürlich eine Veränderung des Lebens. Und woher weißt du, in welche Richtung du dein Leben verändern kannst? Aus dem Gesetz. Ja, das Gesetz macht dich vor Gott nicht rein, das Gesetz macht dich vor Gott nicht gerecht, aber das Gesetz kann dir eine Hilfe sein, wenn du Fragen in deinem Leben hast, wie du es leben sollst. So, also, was lernen wir? Das Äußere, die eigenen Ideen, die eigenen Erfindungen helfen uns nicht, uns vor Gott gerecht oder rein zu machen. Was wir brauchen, das ist das neue, das reine Herz. Und das bekommen wir allein durch Jesus, der für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist und dem wir nachfolgen sollen. Das, Freunde, ist das Entscheidende. So, haben wir wieder was gelernt, wa? Wenn du heute was gelernt hast, freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke drückst. Das ist auch immer sehr entscheidend, weil das hilft und du bist up to date. Wir werden aller Planung nach heute, also nächste Woche, übernächste Woche, so um den Dreh wieder live gehen. Heute ist jetzt erstmal voraussichtlich die letzte voraufgenommene Folge und dann gehen wir wieder live. Und da freue ich mich schon drauf. Wenn du Lust hast, sei gerne nächste Woche dabei. Donnerstag, 19:30 auf diesem Kanal. Das nächste Stück, was wir machen im Markus-Evangelium und wo wir uns wieder mit einer spannenden und guten Frage beschäftigen. Also, ich freue mich, wenn du dabei bist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Reingehauen.